So, guten Morgen. Also ihr scheint mir ein bisschen ruhig heute Morgen noch. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Unsicherheit. Es sind ja unsichere Zeiten gerade. So unsicher, wie verhält man sich jetzt hier in so einer Veranstaltung? Ja, auf der einen Seite soll es ja ein Gottesdienst sein, auf der anderen Seite ist es eine Sporthalle, da ist ein Boxring noch da. Das passt für viele vielleicht nicht so rein in das Bild, das man so als Vorstellung hat von Gottesdienst. Kann man es da klatschen? Soll man klatschen? Soll man es nicht? Also, ihr könnt ruhig mal klatschen für die Musiker. Ich finde, die haben das super gemacht. Jawohl. Gell, das löst manchmal so ein bisschen Spannung, das Klatschen. Jawohl. Er kämpft, ist das Thema für heute Morgen. Und mir ist da schon ein bisschen vorgegeben worden, worum es denn so gehen soll. Ich habe halt mal überlegt, kämpfen, wo kommt das so vor in unserem Leben? Also wenn du die Schlagzeilen anschaust und wenn du die Zeitungen durchliest, ums Kämpfen geht es ja eigentlich nicht wirklich. Meistens geht es ja nur um irgendwelche Friedensbemühungen. Und ich habe festgestellt, es gab noch nie eine Zeit auf unserer Welt, wo es mehr Friedensinitiativen und Friedensbemühungen gab als heutzutage. Hast du es mal recherchiert? Es ist unglaublich, wie sehr wir Menschen um Frieden bemüht sind. Und es klingt erst einmal gut, aber die Frage ist ja, warum brauchen wir so viele Bemühungen um Frieden? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun mit den ganzen Kämpfen. Deswegen brauchen wir die. Und natürlich kann man jetzt irgendwo weit, weit weggehen. Ah ja, die kämpfen dort und die kämpfen dort. Aber mal ganz ehrlich, wir Deutschen, wir sind ja nicht so bekannt darüber, dass wir so über die tiefsten Seelengeheimnisse uns, was weiß ich, wie austauschen. Aber meine Frau, die ist Amerikanerin, ich kenne viele Südamerikaner, die sind ja teilweise ganz anders. Und trotzdem haben wir alle so unsere Kämpfe. Manche, die kämpfen jeden Tag darum, nicht älter zu werden. Und andere, die kämpfen darum, dass sie ein bisschen älter aussehen, dass sie in irgendwelche Clubs abends reinkommen. Total interessant. Während manche um gute Noten kämpfen, kämpfen andere halt ums Übergewicht. Oder gegen das Übergewicht, wie auch immer. Ums Übergewicht wahrscheinlich nicht. Ich glaube, viele Menschen, wenn ich mir Deutschland so anschaue und die Gesichtsausdrücke so anschaue, dann kämpfen die irgendwie ums Überleben. Und zwar nicht ums Überleben, dass man nichts zum Essen hat, sondern um so zu überleben, dass man mehr hat als der Nachbar. Das ist unser Kampf oft, so ums Überleben. Manch einer, der kämpft vielleicht auch um seine Kinder, weil er merkt, die sind gerade auf Wegen, weiß nicht, ob das so gut ist. Und ich merke auch, in Deutschland kämpfen immer weniger Leute um ihre Ehe zum Beispiel. Gehen unglaublich viele Beziehungen auseinander. Meine Eltern haben sich vor 2 Jahren getrennt. Nach 40 Jahren Ehe, fast 40 Jahren Ehe. Manch einer, der kämpft für christliche Werte, gibt es ganz viele in unserer Gesellschaft. Aber es gibt mindestens genauso viele, die kämpfen für Werteneutralität. Gibt es eigentlich gar nicht, gell? Aber ist ein gutes Wort. Immer mehr Menschen kämpfen im Fitnessstudio zum Beispiel gegen die eigene Faulheit. Und mittlerweile kämpfen wir den Kampf nicht mehr allein, deswegen haben wir so Leute, die vorne stehen und irgendwas vormachen, wo wir nachmachen können. Das ist total interessant. Wir kämpfen jeden Tag. Immer mehr kämpfen gegen die oft lähmende Angst und Unsicherheit aufgrund von dem Virus. Vielleicht hat es dich schon betroffen. In deiner Familie oder beruflich. Daimler kriegt keine Teile mehr. Wir kämpfen. Wir reden vielleicht nicht drüber und doch hat jeder von uns irgendwo irgendwie seine Kämpfe. Und letztendlich kämpft jeder von uns irgendwann einmal den letzten Kampf. Den Kampf, den wir immer vor uns herschieben, den Kampf, den wir immer versuchen zu verdrängen, den Kampf, der uns immer wieder mal vor Augen geführt wird, wenn irgendjemand anders aus unserem Umfeld stirbt. Und weißt du, das ist der einzige Kampf, vor dem du nicht davonlaufen kannst. Der holt jeden von uns irgendwann ein. Aber Kämpfen an sich ist ja völlig out in unserer Gesellschaft. Da redet man einfach nicht drüber. Schon das Wort ist out. Deswegen redet die Politik nicht über Kämpfe, sondern Konflikte. Oder so irgendwelche Sachen. Wir reden nur nicht drüber. Wir tun einfach so, als gäbe es diese gar nicht, Kämpfe gar nicht. Wir tun so, als wäre in unserem Leben immer alles in Ordnung. Weil wer kann sich das heute schon noch leisten, sein Gesicht zu verlieren vom Nachbarn oder vor seinen Freunden? Einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, wie es aussieht. Wir wollen glauben, dass es diese Kämpfe gar nicht gibt, weil wir sehen uns irgendwie nach heilen Beziehungen, nach heiler Familie, nach heilem Arbeitsplatz und letztendlich nach heiler Welt. Das ist so ein Traum von uns Menschen. Ich habe das vorher schon so erwähnt, ich war immer so ein Kämpfer. Ich habe schon immer gerne mich verglichen mit anderen, habe anderen versucht zu zeigen, dass ich besser bin. Oft bin ich auch auf die Schnauze gefallen deswegen. Ich habe schon immer versucht, einfach besser, schneller, weiter zu springen, was weiß ich, wie andere Menschen. Völlig verrückt. Und etliche Jahre hat sich in meinem Leben, damals als ich so in die Schule kam, alles nur darum gedreht, der große Star zu sein in der Schule. Heute kann ich nur sagen, ey, die armen Lehrer damals. Deswegen bin ich nicht Lehrer geworden, weil ich gemerkt habe, da gibt es viele so wie ich. Ey, dann ist das Teenageralter gekommen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich darum gekämpft habe, der Star zu sein bei den Mädels. Was ich damals auf mich genommen habe. Die Klamotten, die ich angezogen habe, wie ich mir die Haare geschnitten habe, die Sätze, die ich gesagt habe, obwohl ich sie gar nicht gemeint habe. Lauter so Zeug, nur darum gekämpft, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, und dann habe ich eben viele Jahre Leistungssport gemacht. Geboxt, dann viele Jahre. Und weißt du, damals hat sich alles nur drum gedreht, irgendwie an die Spitze zu schaffen. Da hat unglaublich viel gelitten in meinem eigenen Leben, aber auch vor allem in meinem Beziehungsleben mit anderen Menschen. Weil mir ging es ja immer nur um mich selber, dass ich es irgendwie schaffe, mich hochzukämpfen an diese Spitze. Irgendwann mal Profi zu werden. Und weißt du, bis dahin war mein Leben eigentlich von außen so betrachtet relativ gut. Das hat gut ausgesehen, erfolgreich. In der Schule war ich zwar nicht oft da, aber ich hatte trotzdem gute Noten. Ich habe eine Ausbildung damals gemacht als Zimmerer, also ganz bodenständig. Ich habe noch schaffen gelernt, gell? Das ist ja bei den Schwaben immer wichtig. Und da habe ich super Ausbildung gehabt. Im Boxen lief es auch sehr gut. Bis daher kam alles gut. Und ich habe immer gesagt, hey, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn es keinen Weg gibt, baue ich einen. Kein Problem. Das war meine Philosophie. Aber dann kam in meinem Leben ein Kampf, der hat alles verändert. Der hat mich schier um meinen Verstand gebracht. Der hat mich schier verrückt gemacht, weil ich gemerkt habe, da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind außerhalb von meiner Kontrolle. Egal wie stark, wie diszipliniert, wie motiviert ich bin, diesen Kampf zu kämpfen, ich komme irgendwie nicht weiter. Und zwar war das auch mal wieder so eine Beziehung, die ich da halt hatte. Ich bin da mit 17 Jahren schon ausgezogen. Wer von euch ist denn 17 Grad? Das sind auch nicht viele. Wo sind die ganzen Jungen? Ja, genau. 3 mal 17, gell? Zählst für 3. Super. Also ich bin da einfach ausgezogen, weil meinen Eltern hat es nicht so gepasst. Ich hatte damals eine Freundin, die war wesentlich älter als ich. Die war 30. Und die war schon verheiratet gewesen vorher, hatte Kinder. Und ich war für sie so der Ersatzpapa für diese Kinder. Ich habe älter ausgesehen, sie hat jünger ausgesehen. Das hat eigentlich ganz gut gepasst, zumindest vom Aussehen her. Und manche Leute haben mich für verrückt erklärt, andere waren neidisch. Die hat ein super cooles Auto schon gehabt und hat richtig Geld gehabt und lauter solche Sachen. Und ich habe aber nach einer Zeit gemerkt, irgendwie komme ich in der Beziehung nicht weiter. Vor allem steht die mir letztendlich im Weg, dass ich schaffe an die Spitze. Weil die wollte dann, dass ich mehr mit ihren Kindern Zeit verbringe und mit ihr rede und was weiß ich, anstatt immer zu trainieren und mich nur um mich selber zu drehen. Und deswegen habe ich versucht, diese Beziehung abzubrechen. Und ich habe es abgebrochen, vom Kopf her wohlwissend, das führt nirgendwo hin. Und das Komische war, ich bin von dieser Frau nicht mehr losgekommen. Und dann habe ich mich daran erinnert, die hatte mal gesagt, dass sie eine weiße Hexe ist. Und ich habe darüber gelacht und habe gesagt, ja Gott oder was, der Geier, was für Kräfte. Das spielt in meinem Leben alles keinen Einfluss, weil ich kämpfe mich an die Spitze, ich mache mein Ding, fertig, aus. Und das ist mir immer wieder in den Kopf gekommen, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist so ein Blödsinn, gibt's doch gar nicht. Was sollen denn da für Kräfte sein? Ich bin doch stark genug. Und irgendwann ist es anderen aufgefallen. Den Leuten, mit denen ich geboxt habe, die haben gesagt, hey, das gibt's doch nicht. Jetzt hast du schon das 7. Mal abgebrochen und wieder bist du zusammengekommen mit der. Obwohl du genau weißt, es führt nirgendwo hin. Da müsste ja irgendeine Kraft sein, die größer ist als menschliche Kraft. Und ich habe immer drüber gelacht. Ich habe gesagt, ich schaffe das schon. Aber ganz ehrlich, ich habe beinahe ein Jahr lang nicht drüber geredet. Mit niemand. Ich wollte mir und anderen das nicht eingestehen. Da gibt es Kämpfe in meinem Leben, da komme ich nicht damit zurecht. Da bin ich überfordert. Aber es kam der Moment in meinem Leben, da ich das gemacht, was davor passiert ist, gell? Das Schlimmste, was da passieren kann als Boxer, ich habe das Handtuch geworfen. Und ich habe meine Eltern um Rat gefragt. Das war das erste Mal in meinem Leben. Da war ich 20, knapp 20. Und die haben das schamlos ausgenutzt. Die haben mich nach Österreich geschickt, da war ich bis da noch nie. Und da bin ich hingekommen an so ein christliches Freizeitcamp. Wenn ich gewusst hätte, was es ist, wäre ich da nie hingegangen. Aber ich war da, bin ausgestiegen aus dem Auto, habe nur die Tür aufgemacht, habe gesehen, super, lauter junge Mädels, da geht es ja richtig rund hier. Und dann habe ich sie gefragt, was sie da machen. Und dann haben sie gesagt, wir sind auf einer Bibelschule hier. Und dann ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Aber weißt du, dort habe ich jemanden kennengelernt in der Zeit, der hat zu mir gesagt, du brauchst diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Überlass ihn doch mal mir. Lass mich für dich kämpfen. Und ich habe mich damals eingelassen auf diesen jemand, auf diesen lebendigen Gott, der sich uns Menschen zeigen will in Jesus. Und es hat vieles verändert in meinem Leben. Und wie Gott für mich kämpft oder gekämpft hat, das erzähle ich dir später. Wer von euch war denn gestern bei dem Musical da? Oh, das sind gar nicht so viele. Also anscheinend, oder ihr hebt einfach nicht gern die Hände, ich weiß nicht. Also viele waren nicht da. Da ging es um einen Mann, der hieß Nebukadnezar. Das war ein König aus dem Alten Testament, also bevor Jesus geboren wurde, schon ein paar tausend Jahre her. Und dieser Typ damals, er hat die große Stadt Jerusalem zerstört, also das, die Hauptstadt von Israel. Und dann hat er die ganzen jungen Elitemänner, die alle was in der Birne hatten, die aus reichen Familien waren, die hat er alle abtransportiert, mitgenommen in sein Land, damit die nicht die Kapazitäten haben, das Land wieder aufzubauen, hat er gedacht. Und dann waren die auf einmal alle in seinem Land, diese ganzen jungen Männer und Frauen mit viel Potenzial. Und dann hat er wie so ein Reset-Programm mit dem durchgemacht, dass sie endlich mal ihr ganzes Zeug ablegen, was sie denken, was sie glauben, wie sie gelebt haben und sich einlassen auf seine Weltanschauung und seine Philosophie. Und da waren unter anderem vier so Männer, die werden namentlich genannt. Einer von denen hieß Daniel und die haben alle dann andere Namen gekriegt. Das war so Teil von dem Programm. Und eine Sache, die die machen mussten, die mussten auf einmal das Essen essen, was da am Königshof aufgetischt wurde. Und vier von diesen Männern haben dann letztendlich gesagt, wir wollen das nicht machen. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen, wir können ja ständig essen, was wir wollen, aber stell dir einfach mal vor, du bist noch zu Hause bei Mama und jeden Tag, ist jetzt nur so ein Beispiel, gibt es selber gemachte Spätzle, richtige Soße, einen gescheiten Braten oder Maultaschen und Garten, Salat aus dem Garten. Und dann wirst du nach Amerika gebracht, zum Trump. Der Trump, der hat viele Parallelen so mit dem Nebukadnezar, das ist ganz interessant. Und dann sagt der zu dir, hey, ab jetzt gibt es nur noch Fastfood für dich, mein Freund. Und da wäre ich mal gespannt, was du machen würdest. Nun, diese vier Männer, die hatten Rückgrat, die haben das nicht gemacht, weil sie halt gedacht haben, das ist die bessere Diät für uns, da fühlen wir uns besser, da nehmen wir nicht so viel zu, sondern die haben das aus einem anderen Grund gemacht, und zwar deswegen, weil sie waren Juden. Sie haben gesagt, unser Gott will das nicht, dass wir so Zeug essen. Und deswegen sind die damals zu diesem Ausbildungsleiter gegangen von diesem Reset-Programm und dann haben die Folgendes gesagt, ich will euch das mal vorlesen. Da können wir lesen, da ging es um den einen Mann, aber Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, also es war eine Herzensangelegenheit, sich nicht mit der Tafelkost des Königs, diesem Nebukadnezar, und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Also der hat quasi mit dem geredet und verhandelt. Und dann können wir Folgendes lesen. Ein paar Verse weiter, Vers 15. Der hat gesagt, wenn ich 10 Tage euch diese Kost essen lasse, also dieses Gemüsezeugs, und ihr seht nicht schlechter aus, dann können wir das weiter fortführen. Das war der Deal. Und dann können wir lesen, Vers 15. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Das war an sich keine große Sache, aber die vier haben gemerkt, bei so einer ganz kleinen Alltagsgeschichte für sie in ihrem Leben, hey, Da ist jemand da, der kämpft für mich. Der steht für mich ein. Und wenn ich mich um seine Angelegenheiten kümmere, dann kümmert der sich um meine. Aber dann kam schon die nächste Sache. Und da ging es diesmal um viel mehr als um das richtige Essen. Der Nebukadnezar, wie gesagt, der war ein bisschen größenwahnsinnig. Und der hat dann so eine Statue aufbauen lassen und hat zu allen Leuten gesagt, Freunde, das ist meine Statue, die müsst ihr anbeten. Da müsst ihr niederfallen vor dieser Statue. Und die, die stehen bleiben, die, die dagegen rebellieren, gegen mein System, meine Weltanschauung, ja, die bringe ich um. Die schmeiße ich in so einen Feuerofen rein. Waren krasse Sitten damals, gell? Und jeder wusste sofort, okay, der Nebukadnezar, klar, wir kennen ihn ja alle mittlerweile. Das war total offensichtlich, das ist dem seine Idee und bumm, deswegen wird das so gemacht. Ja, in Deutschland haben wir jetzt heute keinen König mehr. Aber weißt du, wir werden immer noch in alle möglichen Richtungen so hingeschubst und hingedrängt. Und weh, du neigst dich und beugst dich dem nicht. Dann bist du gleich mal so ein Outsider. Das ist alles nicht mehr so durchsichtig in unserer Gesellschaft mittlerweile. Vieles so unterschwellig. Und trotzdem ist es überall da in unserem Alltag. Zum Beispiel der Materialismus, der Erfolg, der Relativismus, der Humanismus, Umweltschutz, Individualismus oder wie sie alle heißen. Genderideologie, da sag du mal was anderes. Da bist du genauso schnell dran. Nun, da waren drei junge Männer, die haben das Bild nicht angebetet. Die sind eben nicht niedergefallen, obwohl die das gesagt haben. Das müsst ihr machen. Und dann können wir Folgendes lesen. Das steht auch in dem Buch Daniel, wo es von diesem Nebukadnezar berichtet wird. In Kapitel 3, Vers 15 und 16, da steht einmal Folgendes drin. Die haben sie verpetzt, haben gesagt, die drei haben dich nicht angebetet, dein Bild. Und dann können wir Folgendes lesen. Die sind vor den König geführt worden, vor den Nebukadnezar, und er hat dann gesagt, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang von den ganzen Instrumenten hört und euch niederwerft vor meinem Bild, das ich gemacht habt, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, werde ich sofort in den brennenden Feuerofen reinschmeißen. Nebukadnezar hat gedacht, ja, vielleicht haben sie es einfach nicht gecheckt, die drei. Kriegt ihr nochmal eine Chance. Wir machen nochmal das ganze Spiel, nochmal die Instrumente und wenn ihr euch dann niederwerft, alles gut. Und wenn nicht, schmeiße ich euch da rein. Sie haben es wieder nicht gemacht. Und alle, die damals beteiligt waren, die haben gemerkt, wie der Gott, der hinter diesen drei Männern gestanden ist, wie der für die gekämpft hat. Ich lese das jetzt mal vor, das steht im letzten Versen von diesem Kapitel, Daniel Kapitel 3. Da steht nämlich drin, dass Gott die gerettet hat. Er ist reingekommen in den Feuerofen und er hat die, praktisch, die waren zu viert, nicht mehr zu dritt. Und das haben alle anderen gesehen, die selber, weiß ich nicht, ob sie das gemerkt haben. Und was das Resultat daraus war, ist, dass dieser Mann, dieser Nebukadnezar, der gesagt hat, ey, ich bin der Chef, dass der Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, so ergeht nun von mir der Befehl, der jedes Volk und jede Nation und jede Sprache betrifft. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden, von einem Extrem ins andere. Und sein Haus soll einem Misthaufen gleichgemacht werden. Und dann sagt er, denn es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Die Geschichte ist super ausgegangen, Happy End. Jetzt könnte man zu dem Fazit kommen, ja gut, wenn ich an Gott glaube, dann wird alles gut. Dann wird alles einfach. Dann gelingt mein Leben. Dann rettet er mich vor allem, was schwierig ist im Alltag und im Leben. Was bedeutet es? Er, Gott, kämpft. Ich glaube, wir haben alle so eine Wunschvorstellung, wie das aussehen soll. Ja, wir vertrauen Gott, bumm, und dann wird das alles super. Wir haben oft die Wunschvorstellung, ich glaube und Gott tut und springt. Und wenn nicht, ja, vielleicht glaube ich dann nicht genug, dann muss ich mich halt anstrengen, ein bisschen mehr Bibel lesen, mich besser verhalten oder sonst irgendwas. Und wenn das auch nicht funktioniert, ja, dann nehme ich den Kampf wieder selber in die Hand. Weil was soll mir Gott denn dabei helfen? in der ganzen Geschichte. Was ist denn Glaube? Nun, heute Morgen will ich die eine Sache sagen, was Glaube ist und was es nicht ist. Glaube im Alltag schreibt Gott nicht vor, was er zu tun hat, sondern Glaube erlaubt Gott im Alltag das, was er tun will mit meinem Leben. Das ist Glauben. Und genau deswegen praktizieren die meisten Menschen ganz wenig Glauben im Alltag. Sowohl die Christen als auch die, die keine Christen sind. Wir alle haben eine ganz genaue Vorstellung. Wenn wir schon an Gott glauben, wie muss denn das aussehen? Wir alle sehen uns nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Wohlstand, nach einer heilen Welt, nach Erfolg. Und wenn mein Glaube dazu beiträgt, super, dann glaube ich noch mehr. Aber was, wenn ich auf Gott vertraue, mein Leben ihm anvertraue und es kommt alles anders? Ja, dann ist Gott im besten Fall noch so eine nette Lebensergänzung für mich. Mal ganz ehrlich, wir wissen es nicht, was Gott tut, wenn wir an ihn glauben, in vielerlei Hinsicht. Wir feiern diese drei Männer da als Glaubenshelden, zu Recht. Aber nicht deswegen, weil die Geschichte gut ausgegangen ist, sondern aufgrund von dem, was sie gesagt haben, als sie vom König standen. Als sie gewusst haben, wenn wir uns jetzt nicht wieder niederbeugen, dann kann es sein, es ist aus mit unserem Leben. Und weißt du, was sie diesem großen König damals gesagt haben? Das ist das, was mich so fasziniert, als ich in den letzten Tagen diese Geschichte nochmal gelesen habe. Da sind die vom König gestanden und dann sagen sie, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir vertrauen, uns erretten kann, sowohl aus der brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Ja, das ist einmal eine krasse Sache. Ob Gott es tut, was wir wünschen, oder auch nicht, das ist völlig egal. Wir werden nur diesen Gott anbeten. Nur dieser Gott ist es wert, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Glaube im Alltag schreibt Gott nicht vor, was er zu tun hat, sondern Glaube erlaubt diesem Gott, das zu tun, was er will mit meinem Leben. Das ist Glaube. Und wenn du mal in das Kapitel reinliest in der Bibel, wo es ganz viel um Glauben geht, das ist im Hebräer Kapitel 11, da steht ganz viel über Glauben. Da kann man lesen, es gab viele Menschen, die haben auf diesen lebendigen Gott geglaubt, die haben ihr Leben dem anvertraut und es ist alles super geworden. Die waren Riesenhelden. Aber ich will dir auch mal ein paar andere Verse lesen. Am Ende nämlich von diesem Kapitel, wo die ganzen Helden aufgeführt werden, da steht noch ganz nebenbei in Anführungszeichen drin, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt und geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und Klüften der Erde. Das ist echt krass. Die einen haben auf Gott vertraut. Und Gott hat für sie gekämpft und alle haben es gemerkt und gesagt, boah, Wahnsinn. Und die anderen haben genauso an Gott geglaubt. Und wo war Gott in den ganzen Geschichten? Weißt du, durch ihren Glauben hat Gott nicht so eingegriffen, wie sie sich's gewünscht haben. Es ist alles anders gekommen. Und die Frage ist, hat Gott jetzt nicht für sie gekämpft? Oder hatten sie vielleicht nicht genug Glauben? Ich will dich heute Morgen nicht vollpredigen, aber ich will dir eine Botschaft weitergeben. Und zwar will ich dir heute Morgen sagen, Gott kämpft um jeden Menschen, auch um dich. Und zwar bis auf den letzten Blutstropfen. Wir können das lesen in Johannes 3, Kapitel 16. 3, Vers 16. Da steht drin, dass Gott sagt, ich habe die Welt, ich habe dich als Mensch so sehr geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gab. auf dass jeder Mensch, der auf diesen Sohn, auf diesen Jesus vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht ein Leben, in dem hier alles super läuft, in dem alles so wird, wie ich es mir als Mensch vorstelle. Wenn ich ganz ehrlich bin, seit ich mit diesem Jesus unterwegs bin, ist mein Leben nicht leichter geworden. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, wenn mir einer nicht gepasst hat, habe ich ein paar auf die Schnauze gehauen und hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Das kann ich mittlerweile nicht mehr bringen. Und wenn ich es tun würde, wüsste ich, ich hätte so ein schlechtes Gewissen, ich würde in Grund und Boden versinken. Weißt du, durch Glauben hat Gott uns nicht den Himmel auf Erden versprochen, aber den Himmel. Gott hat uns versprochen, jeder Mensch, der den Namen von Jesus anruft und sagt, Jesus, ich brauche dich, schenk mir ein neues, ewiges Leben, kämpf du für mich, der wird errettet werden. Und was Gott auch sagt ist, ein Mensch, der sein Vertrauen auf diesen Jesus setzt, der kann sich sicher sein, dass die ganzen Leiden, die ganzen schweren Dinge, die man vielleicht hier und heute im Alltag erlebt, dass die überhaupt nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die mal da sein wird, wenn man eines Tages nach dem körperlichen Tod im Himmel ist. Weil das ist der einzige Platz, der mal so sein wird, wie wir es uns alle wünschen, wo alles perfekt ist, eine heile Welt, und zwar nicht nur für ein paar Tage, wo man immer Angst haben muss, zerbricht dieser Traum gleich wieder. Sondern wo man wissen kann, für immer und ewig wird so sein, in der Gegenwart Gottes. Sehr oft kämpft Gott total offensichtlich im Leben von Menschen. Und wenn du hier Leute triffst, die mit Gott leben, dann frag doch die mal, wie hat denn Gott für dich gekämpft in der letzten Woche? Und vielleicht haben die echt eine geniale Geschichte, ein geniales Zeugnis davon, was Gott gewirkt hat in ihrem Leben. Aber sehr oft scheint Gott äußerlich auch gar nichts zu tun im Leben von einem Menschen, der von ganzem Herzen auf ihn vertraut. So wie bei vielen Menschen hier in der Bibel. Aber trotzdem tut Gott Wunder. Er kämpft darum, mein Ein und Alles zu sein. Mir vor Augen zu führen, in jeder Situation deines Lebens bin ich da und bin ich genug. Die Sache ist nur die, meistens fange ich erst an zu verstehen, dass er tatsächlich alles ist, was ich brauche im Leben, wenn er alles ist, was ich habe. Und das ist ein Zustand, in den begibt sich keiner von uns von Herzen gerne. Wir haben gern das Leben unter Kontrolle. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und es ist eigentlich überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Weißt du, das ist eine super Chance zu erleben, wer Jesus für dich sein kann und will. In meinem Leben könnte ich euch stundenlang jetzt von Geschichten erzählen, wie Gott für mich gekämpft hat und wo ich gemerkt habe, boah, Gott steht auf meiner Seite. Ich habe euch vorher erzählt von dieser Beziehung, die ich da hatte. Und in dem Jahr, wo ich das versucht habe abzubrechen und es nicht geschafft habe, habe ich immer drüber gelacht und habe gesagt, es gibt doch keine übernatürlichen Kräfte. Ich bin doch mein eigener Chef. Aber als ich mein Vertrauen auf Jesus gesetzt habe, da habe ich gesagt, Jesus, ich schaffe es nicht, von dieser Beziehung loszukommen. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, frei zu werden. Und ich kann dir sagen, das war keine leichte Geschichte. Aber ich habe erlebt, wie Gott mich frei gemacht hat von dieser Beziehung. Und dann hatte ich etliche Jahre keine Beziehung mehr. Aber heute darf ich glücklich verheiratet sein mit einer wunderbaren Frau. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte, wäre das nicht so geworden. Die Wahrheit macht frei. Jesus macht frei. Und ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Das ist nur eine Sache. Oder was das mit sich gebracht hat, dieses ich kämpfe mich hoch an die Spitze. Ich habe euch erzählt, viele kaputte Beziehungen. Unter anderem die Beziehung mit meinen Eltern, das war Katastrophe. Als ich gemerkt habe, dass Jesus mir vergibt und was das für eine Freiheit ist, Vergebung zu haben im Leben, da habe ich gewusst, ich kann jetzt endlich auch zu meinen Eltern hin und die mal um Vergebung bitten. Und ich kann dir ehrlich gesagt sagen, das ist mir nicht leicht gefallen. Aber da habe ich auch gemerkt, Er schenkt mir die Kraft dazu. Und ich habe das gemacht. Und wir haben jetzt wieder richtig gute Beziehungen. Auch wenn die zwei gar nicht mehr zusammen sind. Das ist die eine Seite, wo ich dir viel erzählen könnte davon, wie hat Gott für mich gekämpft, was hat er getan. Aber ich bin ehrlich. Es gibt auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich mich frage, Gott, wo bist? Und ich würde sogar sagen, manchmal ist es leichter oder wäre es leichter, gar nicht an Gott zu glauben, wie an Gott zu glauben und sich zu fragen, Gott, wo bist du? Ich bete zum Beispiel schon seit Jahren für eine ganz enge Freundin, eine ältere Frau, die psychisch und körperlich sehr angeschlagen ist. Es ist vor 5 Jahren zu allem Missgeschick dazu auch noch ihr Mann verunglückt. Völlig überraschend. Ist sie Witwe. Die war die vergangenen Tage bei uns. Sie ist in unserem Wohnzimmer gesessen und wir haben zusammen geweint. Und ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ich bete so viel für dich. Und irgendwie scheint es immer schlimmer zu werden. Ich verstehe Gott oft nicht. Ich bete so viel für Menschen, die diesen Jesus noch gar nicht kennen und so tun, als brauchen sie den gar nicht. Und dann erzähle ich diesen Menschen von diesem wunderbaren Jesus und was Jesus für ihn und sie persönlich sein will. Und es scheint die überhaupt nicht zu stören und zu jucken. Und da kämpfe ich manchmal, da komme ich selber wieder ins Kämpfen rein, wo ich merke, hey, ich verstehe das nicht. Warum tut Gott nicht einfach mal was? Ganz ehrlich, ich verstehe Gott nur sehr, sehr begrenzt. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr verstehe ich, eigentlich verstehe ich ihn gar nicht. Der ist so groß, so heilig, so weit über meinem Horizont. Ich kann ihn nicht verstehen. Aber eins weiß ich sicher. Dieser Gott, der liebt mich. Und dieser Gott, der meint es gut mit mir. Auch wenn ich manchmal dran zweifle. Und der kämpft für mich, der ringt um mein Vertrauen jeden Augenblick meines Lebens. Weil er mit mir in Beziehung leben will. Gemeinschaft haben will mit mir. Und den größten Kampf, den hat er schon gekämpft und er hat gesiegt. Da war vorher das Bild von dem Kreuz. Da ist Jesus gestorben. Für die Schuld, die wir vielleicht manchmal sehen in unserem Leben, aber vielmehr für die Schuld, die wir gar nicht sehen und die für uns als Mensch oft überhaupt kein Problem ist. Aber die Problem ist für einen Gott, der absolut perfekt ist und heilig ist. Und keine Ahnung, wie mein Leben weiterläuft. Es kann sein, dass ich schwer krank werde und sterbe. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins. Ich habe diesen Jesus. Und er hat nicht nur das Problem der Schuld besiegt, sondern auch den Tod besiegt. Und weil dieser Jesus in mir lebt, deswegen werde auch ich leben. Und zwar ewig. Ganz egal, wie mein Leben hier auf dieser Erde ausgeht. Vor allem im Alltag, den decke ich immer wieder mehr. Das Kreuz, das ist nicht noch voll, da hängt Jesus nicht noch dran, sondern das Kreuz ist leer. Und dieser Jesus ist auferstanden von Toten. Der will leben in uns Menschen und er will uns Menschen von innen nach außen verändern. Wenn ich zum Beispiel, ich habe vorher über die Herausforderung in der Familie geredet. Wie gesagt, wir haben 5 Kinder, die kommen jetzt alle ins Teenageralter. Die ersten fangen jetzt gerade an. Und wenn es da zäh ist, da versuche ich oft zu kämpfen. Und immer wieder sagt Gott zu mir, hey, gib's mir ab. Lass mich für dich kämpfen. Und ich hatte gerade vor einer Woche, hatte ich wieder so eine Zeit, unser Ältester, der ist gerade echt herausfordernd, sagen wir es mal so. Und mir ist es echt so auf den Zeiger gegangen, obwohl ich ihn unglaublich lieb habe. Und ich habe gemerkt, wie ich immer ungeduldiger werde, einfach immer angespannter werde und auch die Art und Weise, wie ich mit ihm rede, ist nicht mehr so nett und liebevoll. Und ich habe mich an dem Morgen einfach hingekniet und habe gesagt, Jesus, kämpf du meinen Kampf. Ich kann nicht geduldig sein. Ich kann gerade nicht liebevoll mit ihm umgehen. Mir geht er so auf den Zeiger. Und weißt du, ich habe erlebt, wie Jesus mein Herz verändert. Und es hat unsere Beziehung wieder ganz neu verändert. Und deswegen bin ich so dankbar. Und das bringt mich immer wieder neu an den Punkt, von Herzen zu sagen, König aller Könige, du weißt sowieso schon, was mir auf dem Herzen liegt, bevor ich es überhaupt ausspreche. Und ich will dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast in meinem Leben, sondern ich lege mein Leben und mein Sterben in deine Hand. Kämpf du für mich. Zeig mir, was du vorhast. Mit meinem Leben, mit dem Leben von den Menschen um mich herum. Und ich will dich heute Morgen einfach mal fragen, ganz direkt. Kennst du diesen wunderbaren Gott schon persönlich? Den kann man persönlich kennen. Durch Jesus ist es möglich. Dieser Gott hat alles für dich schon erkämpft in Jesus. Der ruft dir heute zu, der wirbt um dein Vertrauen und er sagt, hey, hör auf selber zu kämpfen. Spätestens den letzten Kampf kannst du nicht alleine kämpfen. Komm endlich nach Hause, komm zu mir, komm in meine Gegenwart und lass mich für dich kämpfen. Vielleicht kennst du diesen Gott auch schon lange. Aber wir Schwaben, wir sind ja schon ein besonderes Volk. Wir sagen dann schon, wir haben unser Leben Jesus gegeben und wir vertrauen auf diesen Gott, aber eigentlich machen wir doch alles alleine. Wir sind es gewohnt, einfach für Dinge einzustehen und zu kämpfen. Hat ganz viele Vorteile. Aber ich weiß, da sitzen viele Leute drin, die kämpfen ganz arg mit vielen Dingen. Und anstatt einfach mal loszulassen, sagen, Gott, ich vertraue dir an, mein Versagen, meine Ängste, meine Probleme, versucht man immer nur selber Lösungen zu schaffen auf Dinge, die man selber manchmal gar nicht verändern kann. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Keine Ahnung, ob du die Lieder kennst, die hier gesungen werden oder nicht. Du kannst ja auch einfach mal den Text lesen von dem Lied, falls du es nicht kennst oder nicht mitsingen willst. Aber ich will dir Mut machen. Denk einfach mal darüber nach, über das, was Jesus Christus für dich persönlich sein will. Ich werde jetzt einfach noch ein Gebet sprechen und dann werden wir das Lied singen, die wollen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass jeder Mensch auf dieser Welt und vor allem auch heute Morgen, jeder Mensch, der hier ist, dein kostbares und wertvolles Geschöpf ist. Und ich danke dir dafür, dass du dich verkämpft hast für jeden von uns, bis auf den letzten Blutstropfen am Kreuz, wo du das, was uns von der Gemeinschaft mit dir trennt, aus der Seite geräumt hast, damit wir wieder freien Zugang haben zu dir. Und Herr Jesus, ich will heute Morgen beten für jeden, der hier drin sitzt, der dich noch nicht persönlich kennt, dass du ihm vor Augen führst, Jesus ist genug, Jesus ist wunderbar. Und Herr Jesus, für all die, die heute Morgen hier drin sitzen, die dich schon lange kennen, aber die immer versuchen, das christliche Leben aus eigener Kraft zu leben, die versuchen, gute Christen zu sein, will ich einfach beten dafür, Herr, dass wir erkennen, nicht wir sind's, die uns anstrengen müssen, gute Menschen zu werden, sondern du bist's, der Herr sein will in unserem Leben, in unseren Höhen und Tiefen, in all den Dingen, in denen wir glänzen und versagen. Du willst uns immer mehr an dein Ebenbild umgestalten, nicht wir können es. Und deswegen wollen wir dich loben und preisen. Du bist der einzig wahre und lebendige Gott. Amen.